Schönen guten Morgen. Ich würde gerne auch vor der Predigt noch einmal beten. Ja, danke, Jesus, dass wir bei dir sein dürfen. Danke für deine Gnade. Danke für das Miteinander heute Morgen und bitten dich, dass du auch jetzt durch dein Wort redest, dass du durch mich redest, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine. Und dass du, Heiliger Geist, ja, wirkst in unseren Herzen, dass du uns dein Wort aufschließt und tust, was dir gefällt, du uns hilfst beim Verstehen, hilfst beim Umsetzen, dass wir die Ehre bereiten dürfen, dass wir den Segen, den du für uns hast, ja, empfangen dürfen, weitergeben dürfen. Danke, dass du da bist, du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht und wir, ja, loben und preisen dich. Amen. Ich habe eine Frage an dich, eine Frage an euch. Wann fragst du nach Gott? Also von deiner Stimmung her oder von deiner Lebenssituation her, fragst du nach Gott eher dann, wenn es dir gut geht oder eher dann, wenn es dir schlecht geht? Ja, wenn es uns schlecht geht, habe ich gehört. Ich glaube auch, dass es bei uns eher so ist, dass wir eher nach Gott fragen, wenn es uns schlecht geht und wir nicht mehr weiter wissen. Bis dahin probieren wir noch viele selber aus, denken noch selber in Kontrolle zu sein. Aber wenn es uns dann schlecht geht, tendenziell fragen wir erst dann nach Gott. Wenn sich unsere Lebensumstände verändern und wir dann irgendwann merken, ja, wir brauchen Hilfe, wir schaffen es nicht alleine. Wir schauen uns heute Jakob weiter an. Und Jakob findet sich auch in neuen Lebensumständen wieder. Und was da passiert, das wird für ihn dann wirklich der Beginn eines neuen Lebens. Für ihn beginnt in diesen neuen Lebensumständen ein komplett neues Leben. Jakobs neues Leben. Das ist das Thema für heute. Man könnte es auch nennen Jakobs Bekehrung. Jakobs Bekehrung oder Jakobs neues Leben. Und wie das abläuft, das schauen wir uns heute in 1. Mose 28 an. Kurz zum Hintergrund nochmal, was in dem Kapitel davor passiert ist. Da war Isaak, der Vater von Jakob und Esau, und er wollte seinen erstgeborenen Sohn jetzt das Erbe überlassen, wollte ihn segnen. Und dieser Erbe, der Erstgeborene, das wäre eigentlich Esau gewesen. Aber Jakob trickst seinen altersschwachen Papa aus. Er gibt sich als Esau aus und lügt völlig dreist. Und er führt dabei sogar den Namen Gottes im Mund. Er sagt, ja, Gott der Herr, er hat mir das Wildtier über den Weg laufen lassen. Deshalb konnte ich es dir so schnell bringen, lieber Papa. Der wollte ein Stück Fleisch essen. Jakob hat gesagt, ja, Gott hat mir das gegeben. Hatte er gar nicht. Er hat ein Schaf, eine Ziege von den Herden genommen. Jakob missbraucht den Namen Gottes und lästert Gott damit. Nachdem er dann Jakob oder nachdem er Esau betrogen hat und seinen Papa betrogen hat, will Esau ihn töten. Er will das erst machen, wenn der Papa gestorben ist, aus Respekt, um da ihm nichts Schlechtes zu tun. Die Rebekka, die Mama, bekommt das mit. Sie will Jakob beschützen und weiß, okay, der Jakob, der muss jetzt weg von hier, sonst, wenn Isaak stirbt, dann wird Esau ihn töten. Also Jakob muss weg von hier. Und so bittet Rebekka ihren Mann, dass er Jakob wegschickt, und zwar zu den Verwandten im Norden. Ein Grund lässt sich dafür auch schnell finden. Der Esau, der hat sich in der Gegend Frauen gesucht. Und bei Jakob soll das nicht so sein. Das hat den Eltern nicht gefallen. Jakob soll jemand aus gutem Hause heiraten. Das heißt, sie schicken ihn zu der Verwandtschaft, da ist das sicher möglich. Und so wird es jetzt in diesem Kapitel und auch danach, wird es weiter vor allem um Jakob gehen, seine Reise. Am Anfang in diesem Text ist er noch zu Hause, ist auch da, wo er am liebsten ist. Aber jetzt hat er sich mit seiner Schuld, hat er sich ordentlich das Leben vermasselt. Nichts wird bleiben, wie es war. Er muss fort von zu Hause. Und dabei zeigt sich dann aber, in was für eine aussichtslose Lage er sich gebracht hat. Sein Leben ist am Boden zerstört. Er ist am Boden zerstört. Und da sehen wir in diesen ersten Versen, wie sehen die Schritte dahin aus? Erstmal ist noch alles gut. In Vers in den ersten Versen. 1. Mose 28 ab Vers 1, da heißt es, da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf, geh nach Paddan Aram zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, also sein Opa, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter, also von seinem Onkel. Sagt weiter Isaak, Gott der Allmächtige, segne dich und er mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. So entließ Isaak den Jakob und er ging nach Paddan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruders Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Also er ist da jetzt noch nicht losgegangen, das ist der Ausblick auf da, wo er hingeht. Hier bekommt er den Segen von seinem Vater zugesprochen. Sein Vater schickt ihn zu den Verwandten im Norden, zu Laban, seinem Onkel, und er sagt ihm, dass er da eine Frau finden wird, super. Und er spricht ihm den Segen Gottes zu. Gott wird dich segnen, mein Sohn. Was er uns zugesagt hat, das wird er auch an dir weiter tun. Und schaut mal auch, wie Isaak Gott nennt. Er sagt, er ist Gott, der Allmächtige. Isaak weiß, wer Gott ist. Isaak weiß, was Gott ihm verheißen hat. Er glaubt an Gottes Allmacht. Er weiß, was Gott sagt, das wird er tun. Und Jakob hört all das. Er sieht, sein Vater ist ein großer Glaubensmann. Aber der Glaube seines Vaters ist nicht automatisch seiner. Nur weil sein Vater glaubt, heißt das nicht, dass auch er in dieser Beziehung mit Gott lebt. Er weiß schon auch, dass Gott auch sein Gott sein soll. Und er weiß, dass Gott auch mit ihm etwas vorhat. Aber so richtig durchgedrungen ist das noch nicht zu ihm. Bisher versucht er noch auf eigene Faust zu leben. Und lebt so, als sei er sein eigener Herr. Und dann irgendwann ist der Tag soweit. Jakob zieht von zu Hause los. Und wir erinnern uns, ein paar Kapitel vorher, da wurde mal gesagt, sein Bruder, ja, der ist gerne unterwegs, der ist abenteuerlustig, der ist ein Jäger. Aber Jakob, der bleibt lieber zu Hause, bei den Zelten. Jakob ist ein gesitteter Mann. Aber jetzt muss er losziehen. Dann heißt es in Vers 10, und Jakob zog aus von Beersheba, da wo sie zu Hause sind. Er zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Geht los Richtung Haran. Vers 11, und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Also ist er irgendwo in der Wildnis unterwegs zwischen seinem Heimatort und da, wo er jetzt hin will. Irgendwo in Palästina ist er unterwegs und legt sich da mitten in der Nacht schlafen. Und dann müssen wir uns mal vor Augen führen, was das damals bedeutet. Er ist in der Nacht mitten in der Wildnis und das komplett alleine, irgendwo. Wo genau, weiß er vielleicht selbst nicht. Und er ist dort in einem Land, wo damals noch wilde Tiere frei rumliefen. Löwen, giftige Schlangen, Hyänen. Wenn dann irgendwo ein Geräusch ist, er zuckt zusammen, keine Ahnung, wo es herkommt, sehen tut er ja nichts bei dem in der dunklen Nacht. Und auf der Reise muss er sich selbst um Nahrung und Wasser kümmern. Und das in einem heißen Land wie Israel, wo es tagsüber gern mal 35 bis 40 Grad hat. Und was es damals auch gab, Räuberbanden, die quasi tun und lassen konnten, was sie wollten. Und Jakob besaß weder das Vertrauen auf Gott, auch nicht das Vertrauen auf seine Führung. Und er lebte auch nicht wirklich in einer Beziehung mit Gott. Er hatte seine Familie betrogen, dabei sogar noch auf Gott berufen. Hat den Namen Gottes missbraucht. Und dann ist Jakob hier komplett auf sich alleine gestellt. Seine Übernachtung im Freien, unter freiem Sternenhimmel, das ist alles andere als romantisch. macht da nicht irgendwo Urlaub mit seinem Van. Das ist seine neue Lebenssituation. Er hat nichts und er ist völlig auf sich alleine gestellt. Hinter ihm liegt seine Kindheit, seine Jugendzeit. Hinter ihm liegt seine vertraute Familie, seine Umgebung, die er kannte. Aber da hat er sich bei seinem Bruder verhasst gemacht. Diesmal ist er zu weit gegangen, hat den Bogen überspannt. Sein Bruder will ihn umbringen. Und er, der Esau, ein Mann des freien Feldes, ein Jäger, er ist mit Sicherheit stärker als das Mamasöhnchen Jakob. Ich bleib lieber bei den Zelten. Nein, zurück in seine Sicherheit, in sein Zuhause, zu seiner Mutter, die ihn immer unterstützte und liebte. Nein, dahin kann er nicht mehr zurück. Und vor ihm liegt ein weiter Fußmarsch. 1000 Kilometer quasi durch die Wildnis. Und das mit diesen unzähligen Gefahren. Aber was soll er denn machen? Er hat sich selbst in diese Lage gebracht. Er ist selber schuld. Seine einzige Hoffnung, irgendwie in dieses neue Land kommen, irgendwie ein neues Leben bei den Verwandten aufbauen. Aber wird das überhaupt gehen? Die Verwandten kennt er auch nur vom Hörensagen. Werden sie ihm überhaupt wohlgesonnen sein? Werden sie ihm seine Geschichte überhaupt glauben? Und was soll er sagen? Ja, er hat seine Familie betrogen, deshalb ist er hier. Übrigens, ich hätte gern eine von euren Töchtern zur Frau, aber nein, Geschenke habe ich keine. Wird er dort nicht auch völlig alleine bleiben? Auf sich gestellt bis zu dem Rest seines Lebens. Das ist seine Aussicht. Und das alles, weil er selbst dran schuld ist. Er selbst hat sich in diese Lage gebracht mit seinen schlechten und dummen Entscheidungen. Und jetzt ist er völlig aussichtslos. Es ist für ihn zum Verzweifeln. Es ist dunkel und auch ohne Gott. Innen drin sind vielleicht Sorgen und Ängste, Schuldgefühle und wirklich einfach keine Perspektive, wie es weitergehen kann. Am Boden zerstört. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation wie Jakob warst. Vielleicht auch ein bisschen abgemildert, abgeschwächt, aber trotzdem, wo du einfach nicht mehr weiter wusstest. Da gab es vielleicht manches, was du getan hast, das sich nicht mehr rückgängig machen ließ. Vor dir lag nur Ungewissheit. Du wusstest nicht, wie es weitergeht und hattest Angst. Alles, woran du gedacht hast, hat dich nur noch mit mehr Sorge erfüllt. Und jeder weitere Schritt, den du gegangen bist, brachte dich gefühlt mehr in die Dunkelheit und mehr in die Schwierigkeit, mehr ins Ungewisse. Alles, was du angefasst hast, da wurde was Schlechtes draus. Du hast schlechte, sündige oder dumme Entscheidungen getroffen. Und dann warst du völlig auf dich gestellt und hast gemerkt, okay, jetzt ist es wirklich zu viel. Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Kein Vor, kein Zurück. Völlige Verzweiflung. Und ihr Lieben, ich kann von mir sagen, ich war noch nie so völlig am Boden zerstört, wie es ein Jakob hier gewesen sein muss. So dunkle und schwierige Aussichten gab es in meinem Leben noch nicht, auch nicht mal annähernd. Aber wisst ihr, dass es so ist, auch das ist eine Gnade Gottes. Es ist seine Gnade, wenn wir uns nicht selbst in Schwierigkeiten bringen. Wenn die Umstände ganz andere gewesen wären in meinem Leben, hätte auch ich mich in noch weitere Umstände bringen können, die genauso dunkel sind. Es ist Gnade, dass es nicht so war. Warum bist du da, wo du gerade stehst im Leben? Bringen dich nur Schwierigkeiten dazu, mal innezuhalten und über Gott und seine Gnade nachzudenken? Suchst du ihn, auch wenn es dir gut geht? Es ist Gnade Gottes, wenn es dir gut gehen darf. Verachte das nicht. Oder bist du erst dann offen für Gottes Reden, wenn es nicht mehr weitergeht? Du musst nicht so lange warten. Er hat auch so etwas mit dir vor und hat dir viel zu sagen. Sei offen dafür. Du musst nicht so lange warten. Und dann gibt es aber manch einen, der muss erst sehr hart am Boden aufkommen, bis er merkt, falsch unterwegs zu sein. Manchmal muss man erst an sein Ende kommen, bis man offen wird für Gottes Reden. Und so war es bei Jakob. Er war am Ende, aber Gott in seiner großen Gnade, er wendet sich diesem Jakob zu. Gott offenbart sich ihm. Und das sind die nächsten Verse und ein zweiter Punkt. Denn während Jakob schläft, da passiert etwas. Und zwar Folgendes. Also er hat sich niedergelegt zum Schlafen, dann heißt es in Vers 12, und er träumte. Und siehe, jetzt kommt, was der Traum ist, was er da gesehen hat, siehe, eine Leiter oder eine Treppe war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Also er ist gerade am absoluten Tiefpunkt und gefühlt auch weit weg von Gott. Seine ganze Schuld liegt zwischen ihm und dem Allmächtigen. Und Gott schenkt ihm eine Vision, dieses wunderschöne Bild, mit dem er ihm was vermittelt. Und er sagt ihm Dinge zu, genau die Dinge, die er schon seinem Vater und seinem Opa verheißen hat. Und das ist so heftig, was Gott ihm da sagt, vor allem im Kontrast zu seinem Betrug, so heftig. Er hat das kein bisschen verdient. Er hatte Gottes Namen missbraucht, um sich den Segen zu holen. Und Gott sagt ihm solche Dinge. Ich bin mit dir. Ich behüte dich überall, wohin du gehst. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Was für eine Gnade, dass Gott ihm diese Sachen sagt. Völlig unverdient. Einfach, weil Gott sich dazu entschlossen hat, ihn zu segnen. Und weil er sich entschlossen hat, ihn zu lieben. Das ist der einzige Grund. Nicht Jakobs Frömmigkeit, nicht seine Leistung, nichts. Weil Gott sich entschlossen hat, ihn zu segnen. Und dann lässt Gott ihn noch diese wunderbaren Sachen sehen. Ein herrliches Bild, was Jakob da sehen darf. Der Himmel ist offen. Gott selbst sendet seine Segnungen herab, seine Diener herab. Was bedeutet dieses Bild? Wirkt ein bisschen komisch, aber Gott will ihm damit etwas zeigen. Was will Gott ihm damit zeigen? Schaut mal, wie sich Gott ihm vorstellt. Vers 13. Er sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. Und der Gott Isaaks. Gott benennt sich nach seinen Vorfahren, denen er sich vorher offenbart hat. Sie haben an ihn geglaubt. Jakob bisher noch nicht so richtig. Und später wird das im Alten Testament immer wieder auftauchen. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jakob gehört später auch dazu, weil Gott auch sein Gott sein wird. Ihnen allen hat er sich in so besonderer Weise offenbart. Gott hat ihnen seine herrliche Gnade offenbart. Und so nennt das Volk Israel ihren Gott, nach seinen herrlichen Offenbarungen an den Vätern des Glaubens. Wie nennt die Gemeinde, wie nennen wir unseren Gott? Wir nennen ihn auch so, aber nicht hauptsächlich so, ist der gleiche Gott, aber wir nennen ihn den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Wir nennen ihn nicht mehr den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Wir leben auch als ihre Nachfahren, ja, und haben den gleichen Gott, es ist der gleiche Gott und leben ihre Geschichte weiter. Aber wir nennen Gott nach seiner Offenbarung in Jesus Christus, weil diese Offenbarung noch so viel größer und so viel herrlicher ist. Weil wir Gottes Gnade in Jesus noch so viel mehr und so viel deutlicher sehen können, als es die Väter tun. Jesus ist der eine Nachkomme, in dem alle Völker der Erde Segen Gottes erfahren und in dem sie alle seine Gnade empfangen. Und wenn wir das dann weiter in den größeren Rahmen der Bibel einordnen, da sehen wir schon direkt nach dem Sündenfall hat Gott versprochen, einmal einen Messias zu schicken. Ein Messias, der unsere Schuld wieder gut machen wird und der Segen bringen wird, hat er direkt nach dem Sündenfall gesagt. Beim Sündenfall, da verschloss sich der Himmel für uns. Wir wurden getrennt von Gott als Menschen, getrennt von seinem Wohnort, getrennt von seiner Gegenwart. Und dann lesen wir, viele Jahrhunderte später, lesen wir im Johannesevangelium eine sehr interessante Begegnung. In Johannes 1, da heißt es in Vers 47, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Also da kommt einer zu Jesus und Jesus sagt, du bist wirklich ein Israelit, in dem sich kein Betrug findet. Und Nathanael, das war ein Nachfahre von Jakob, er ist ein Israelit, aber er ist anders als Jakob, er ist kein Betrüger. Und dann geht es weiter. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Als Jesus offenbart ihm, dass er ihn kennt, dass er ihn sieht oder ihn gesehen hat. Und für Nathanael offenbart sich damit eine neue Welt. Du bist es. Du bist der Messias. Was Jesus ihm sagt, das ist für ihn wie ein Wunder. Und vielleicht war es auch ein Wunder, weil vielleicht war er alleine unter dem Feigenbaum. Niemand hat ihn gesehen. Das dachte er vielleicht auch nur. Jesus hat ihn gesehen. Nathanael ist schier sprachlos. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Und darauf antwortet Jesus noch einmal und achtet jetzt mal darauf, was er ganz am Ende sagt. Und das ist die Verbindung zu unserem Text bei Jakob. Jesus antwortet und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen, auf mich, auf Jesus. Ihr werdet den Himmel offen sehen, genau wie Jakob. Und ihr werdet Engel Gottes darauf rauf und runter gehen sehen, wie bei Jakob. Und ihr werdet sehen, wie ich, Jesus, alle Segnungen Gottes in mir trage und wie ich das in diese Welt bringen werde. Ich bin der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft. Ich bin es, mit dem Gott den Himmel für euch öffnet. Mit Jesus ist der Himmel offen. Mit ihm haben wir den Eintritt in die Gegenwart Gottes. In ihm liegt aller Segen. Mit Jesus kommt die Herrlichkeit Gottes selbst zu uns, auf die Erde und in unser Leben. Mit ihm kommt Gemeinschaft mit dem Allmächtigen und Vergebung unserer Schuld. Das ist die herrliche Offenbarung der Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus haben. Und zwar ganz egal, wie betrügerisch und sündig wir sind, ob ein Jakob oder ein Nathanael, wir alle brauchen ihn. Jakob, der hatte sich selbst ins Aus manövriert. Er war ein Gotteslästerer. Aber auch Jakob erlebt Gottes Gnade. Gott wendet sich ihm zu. Und er gibt ihm einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, dass ein anderer seine Schuld wieder gut macht. Er verspricht ihm, ihn völlig unverdient zu segnen. Gott offenbart ihm seine herrliche Gnade. Der Himmel ist offen, auch für Jakob. Und so will ich dich und will ich uns fragen, wie viel muss in deinem Leben passieren, damit du merkst, wie gnädig Gott mit dir ist? Wie viel muss passieren, damit du merkst, wie verloren du ohne ihn bist? Seine Gnade uns gegenüber ist so groß. Er hat bei allen unseren Sünden so getan, als hätten wir sie nie begangen. Er hat Jesus die Strafe dafür bezahlen lassen. Und Jesus war bereit dazu. Egal, ob du Gott gelästert hast, ob du ihn angelogen hast oder ob du 100-mal dasselbe falsch machst. Er hat entschieden, gnädig mit dir zu sein. Er will Beziehung zu dir. Er will mit dir sein. Er will dich behüten und dich segnen. Und das alles, weil ein anderer getan hat, was keiner von uns hätte tun können. Weil Jesus vollkommen gelebt hat. Und weil er sein vollkommenes Leben für dich und für mich hingegeben hat. Er starb für unsere Sünde, für das, was wir falsch gemacht haben. Er starb auch für das, von dem er weiß, dass wir es noch falsch machen werden. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Nichts. Was für eine herrliche Gnade, die Gott Jakob offenbart. Und was für eine herrliche Gnade, die Gott uns in Jesus offenbart und geschenkt hat. Unwiderrufliche Gnade. Gott steht zu seinem Wort. Das alles hat mich an John Newton erinnert. John Newton lebte in einer Zeit, in der Sklavenhandel in Europa normal war, im 18. Jahrhundert. Seine Mutter starb, als er 6 war, und dann nahm ihn sein Vater mit auf die See. Irgendwann kam er in den Sklavenhandel. Er beteiligte sich aktiv daran, dass Menschen aus Afrika verschleppt wurden und sie in den britischen Kolonien verkauft wurden. Er befehligte als Kapitän und Sklavenhändler den Transport auf Schiffen, wo die Sklaven angekettet und misshandelt wurden, um später als Ware verkauft zu werden. Aus gesundheitlichen Gründen schied er irgendwann aus dieser Arbeit aus. In weiteren Etappen wurde er dann irgendwann Pastor und Prediger in der englischen Kirche in London, der Hauptstadt. Und noch während seiner Zeit auf See, da hatte sich John Newton mal bekehrt. Sein Schiff war gerade in großer Seenot. Alles sah danach aus, als würde es kentern. Sein Leben wäre vorbei gewesen. Er betete zu Gott, bat um Gnade und Gott rettete sein Leben. Viele Jahre blieb er Sklavenhändler. Und erst später sah er, was für ein großes Übel das war. Eine Sünde gegen Gott und gegen die Menschen. Und er sagte später auch mal, dass bis er wirklich Christ geworden war, dauerte es nach diesem Erlebnis im Sturm noch weitere Jahre. Und so blieb er, wie gesagt, erstmal als Sklavenhändler tätig. Und viele in England waren auch dafür. Es sicherte ihnen schließlich ihren Wohlstand und ihre Macht. Und man redete sich ein, dass es den verschleppten Afrikanern im zivilisierten britischen Reich doch auch viel besser ging. Irgendwann war John Newton bereit, auch öffentlich Stellung dagegen zu beziehen und sich in die Politik einzumischen und für die Abschaffung der Sklaverei vorzugehen. Zu seiner eigenen Beschämung, weil er selbst jahrelang als Sklavenhändler gearbeitet hat. Er hatte in diesen dunklen Abgründen gelebt. Und nur mit großer Demut und großer Trauer konnte er bekennen, wie unverdient Gottes Gnade auch ihm gilt. Daraus ist das Lied entstanden, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I'm found, was blind, but now I see. O herrliche Gnade, wie süß der Klang, wie einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, nun sehe ich. John Newton sagte am Ende seines Lebens mal, mein Gedächtnis lässt immer mehr nach, aber ich weiß zwei Dinge, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. I know two things, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior. Das ist Gottes herrliche Gnade. Wir sind große Sünder, aber er ist ein großer Retter mit einer großen Gnade für uns. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Im Text sehen wir, wie Jakob darauf reagiert. Wir sehen, wie er darauf reagiert, dass Gott ihm so seine Gnade offenbart. Und es führt ihn zur Umkehr. Und das sind die letzten 6 Verse und ein dritter Punkt zur Umkehr geführt. Und da heißt es, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Beth-El, das heißt Haus Gottes. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und er mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnen. Ich werde den 10. Teil davon dir geben. Also was Gott zu ihm sagt, das macht was mit Jakob. Er ist innerlich erschüttert, erschrocken. Er wusste gar nicht, dass Gott ihm so nahe ist. Er dachte, Gott ist weit weg. Aber jetzt ist Gott direkt da, bei ihm. Und er will ihn auch nicht verlassen. Und das führt genau zu dieser Reaktion, die so sehr dazu passt, wenn Gott einem so begegnet. Er fürchtet sich, er schämt sich. Ich habe Gott beleidigt, den Allmächtigen, gegen ihn gesündigt. Und er will mich trotzdem noch segnen? Ich kann nicht anders, als mich vor ihm beugen. Es ist wie der Psalmist betet im Psalm 130, wenn du Gott die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Oder es ist wie John Newton in seiner 2. Strophe dichtet, it was grace that taught my heart to fear. Es war Gnade, deine Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Genau das erlebt Jakob hier. Gottes Gnade lehrt ihn, Gott zu fürchten und Gott nicht völlig ungeachtet beiseite zu schieben. Wenn Gott wirklich so gnädig mit mir ist, dann wäre es ein viel zu großes Verbrechen, ihn jetzt auch noch weiter zu ignorieren. Und dann bringt ihn Gottes Gnade zum Umdenken. Und dann bringt ihn Gottes Gnade auch zum Handeln. Er fühlt sich nicht nur angesprochen, fühlt sich nicht nur irgendwie geistlich angeregt, nein, er überlässt Gott die Kontrolle seines Lebens. Er gelobt Gott und sagt ihm, mein Leben gehört dir. Schaut, was er ihm sagt in Vers 20 und 21. Wenn Gott wirklich mit mir ist und ich irgendwann wieder hierhin zurückkehren darf, in meine Heimat, wenn Gott das schenkt, dann soll der Herr mein Gott sein. Ich bin wirklich bereit, Gott die Stelle zu geben, die ihm gebührt. Er soll mein Gott sein. Er soll über mich verfügen dürfen. Hier beginnt Jakobs neues Leben. Das ist, was Bekehrung meint. Eine Lebensübergabe an Gott, weil man erkannt hat, wie gnädig er einem ist. Und weil man erkannt hat, ohne ihn kann ich nicht leben. Und man ihm deshalb sein Leben ihm gibt. Und was Jakob hier sagt, das klingt schon auch immer noch ein bisschen zögerlich und ängstlich, auch was Gott angeht. Und das nach Gottes so heftiger Zusage. Also Gott hat ihm gesagt, in seiner dunkelsten Stunde, wo er nichts mehr hatte, wo er auch mit Gottes Hilfe nicht mehr rechnen durfte oder konnte, Jakob, ich werde immer bei dir sein und ich werde dich segnen, ganz egal, ob du meinen Namen missbraucht hast. Jakob sagt, okay, wenn das wirklich passieren wird, dann lass ich dich Gott sein. Also Jakob will schon auch sehen, ob Gott wirklich der ist, der er zu sein behauptet. Vielleicht denkt er sich, ich kann es mir einfach nicht leisten, auf etwas zu setzen, das nicht trägt. Und Gott hätte da sagen können, spätestens da, also gut Jakob, wenn du mir von vornherein schon so wenig vertraust und du mich nur Gott über dich sein lässt, wenn du siehst und erlebst, wie ich dir Gutes tue, sorry Jakob, aber dann bin ich weg. Das hätte Gott zu Jakob sagen können, wenn er ihm so wenig vertraut. Aber er macht das nicht. Und er macht dann aber auch keinen Deal mit Jakob. Gott hat entschieden, mit ihm zu sein. Und dann wird er das auch machen. Und dann reicht es ihm auch, in Anführungszeichen, erstmal, dass Jakob jetzt offen wird für ihn. Jakob ist bereit, Gott wirken zu lassen und ihn sprechen zu lassen. Und er ist bereit, ihn dann auch wirklich als Gott zu verehren. Jakob fängt mit ein bisschen Vertrauen an. Aber mit Vertrauen, mit Offenheit. Und so ist das auch bei uns. Am Anfang des Glaubens muss nicht schon das größte und bedingungsloseste Vertrauen stehen. Gott gebührt so eine Art von Vertrauen, ja. Aber er ist auch da so unglaublich gnädig und geduldig mit uns, dass er uns Vertrauen lernen lässt. Dass das wachsen darf. Wenn du bisher noch keinen Schritt auf Gott zugegangen bist, es reicht erstmal, wenn du ihm sagst, Jesus, ja, ich will dich kennenlernen. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig es mir bitte. Wenn du Gott schon ein bisschen kennengelernt hast, du aber diesen großen Schritt der Lebensübergabe noch nicht gemacht hast, dann ist vielleicht dieser Text heute eine Einladung für dich. Mach es wie Jakob. Gib Gott dein Leben. Sag ihm, dass du willst, dass er dein Gott ist. Aber dass du Hilfe brauchst, die ganzen Sachen zu lernen, die da dazugehören. Dass du Hilfe brauchst, überzeugt zu werden, manches loszulassen, das du vielleicht loslassen solltest. Gib Gott dein Leben. Schütte ihm dein Herz aus. Und Gott selbst wird handeln. Du kannst völlig ehrlich sein vor Gott. Du musst nicht erst die richtigen Worte finden. Du kannst, egal wo du bist, einfach zu Gott losreden. Und ja, wenn du mehr und mehr merken durftest, wie gnädig Gott mit dir ist, vielleicht ist dann heute der Tag, wo du ihm dein Leben gibst und ein völlig neues Leben beginnen darfst. Und vielleicht auch, wenn du das schon mal gemacht hast, du schon länger mit Gott lebst, aber das irgendwie eingeschlafen ist, dann gib Gott neu dein Leben. Erneuere dein Versprechen, für ihn zu leben. Einfach, weil du ganz neu gemerkt hast, wow, was für einen herrlichen Gott ich doch habe. Und was uns allen dabei vielleicht helfen kann, ist, wie Jakob einen Gedenkstein zu machen. Er nimmt den Stein, auf dem er diese wunderbare Begegnung seinen Kopf und er macht was damit, damit er bildhaft vor Augen hat, hier ist mir Gott so gnädig begegnet. Dieser Gedenkstein soll helfen, das im Gedächtnis zu behalten. Manchmal brauchen wir solche Gedächtnisstützen und wir Menschen funktionieren auch mit solchen Sachen. Wir funktionieren mit Sachen, die wir sehen, wir funktionieren visuell. Und dann passt vielleicht eine der folgenden Sachen zu dir, was du mal machen kannst, wenn du Dinge festmachen möchtest mit Gott oder wenn du was mit ihm erlebst, was eine einmalige Sache ist oder was, was du immer wieder machen kannst. Du könntest Dinge aufschreiben, ein Notizbuch anfangen mit allem, was dich in der Beziehung mit Gott bewegt, mit allem, was du mit ihm erlebst. Du kannst Gebete aufschreiben. Und das ist oft wahnsinnig spannend, wenn man das Jahre später dann nochmal liest. Oder was du machen kannst, wenn du dich bekehrst, pflanze einen Baum in deinen Garten und dann siehst du, wie der Baum wächst, wie dein Glaube wächst. Und dann schaust du dir den Baum 10 Jahre später an, dann siehst du, was daraus geworden ist. Und dann kannst du gleichzeitig darüber nachdenken, wie Gott deinen Glauben hat wachsen lassen. Du machst es damit fest und hast dir etwas bildhaft vor Augen gestellt. Oder eine dritte Sache, du hast erlebt, wie Gott dich mit Kraft versorgt hat, dann mach dir doch irgendwo eine Gedächtnislampe hin. Eine Lampe funktioniert auch nur, wenn sie an einer Stromquelle angeschlossen ist, an einer Kraftquelle. Vielleicht hilft dir das, vor Augen zu haben, wie Gott dich einst in dieser Zeit mit Kraft versorgt hat und hilft dir vor Augen zu haben, dass du nur aus der Beziehung mit ihm leben kannst. Wie gesagt, das sind alles nur Ideen. Entscheidend ist, dass du auf Gott reagierst. In Jesus kommt er dir so unglaublich nahe. Jesus stirbt stellvertretend für deine Schuld. Der allmächtige Gott ist so unglaublich gnädig mit dir und mit mir. Staune über Gottes Gnade und zieh für dich die richtigen Schlüsse daraus. Amen. Ich spreche uns noch den Segen unseres Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und wir dürfen nochmal Platz nehmen und auf ein Poststudium hören.